Ja, danke für dieses tolle Bild der Sonnenblume. Und für dieses Bild der Nähe, der Beziehung. Ja, was würdest du tun, wenn du jemand nahe sein möchtest oder in einer Beziehung sein? Wenn ich ein König wäre, dann würde ich für meine Geliebte ein Schloss bauen. Naja, zumindest Luftschlösser haben ja schon einige gebaut. So auch König David. Er hat Gott so lieb, dass er für ihn einen Tempel bauen möchte. Das war damals wirklich ganz neu, die Idee mit dem Tempel. In 2. Samuel steht diese Geschichte, wie David Gott so lieb hat und zu ihm Nähe sein haben möchte und sagt: Mensch, wir wohnen alle in festen Häusern, du Gott aber wohnst im Zelt. So geht das nicht. Das ist irgendwie unwürdig. Aber Gott ist ganz verwundert und entgegnet: Ich war doch immer im Zelt bei euch, in dieser Stiftshütte heißt dieses Zelt. Und ich habe noch nie nach einem festen Haus gefragt. Für mich ähnelt diese Situation wie ein kleines Kind am Strand irgendwo eine Sandburg baut. So eine Sandburg gebaut und dann sagt er: Papa, ich habe eine Burg gebaut, du sollst drin wohnen. Ja, und natürlich ein guter Vater versucht, da drin zu wohnen. Ja, in dieser Sandburg, so gut es geht. Ja, aber dieses Bild zeigt auch, dass es da mehr geht, als nur drin wohnen, sondern es zeigt diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Oder auch Mutter und Tochter, kann natürlich auch sein. Ja. Und so auch der Tempel ist ein Zeichen der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Der Tempel war ein Zeichen für Gottes Bund und Nähe zu seinem Volk. Er war Mittelpunkt für Anbetung, Opfer und Vergebung. Aber heute wollen wir uns nur über die Nähe uns Gedanken machen. Also nicht unsere Nähe zu Gott, sondern Gottes Nähe zu uns. In der Bibel ist diese Geschichte Gottes mit uns Menschen beschrieben. Mal gucken, wie das funktioniert. Warte mal. Gleich haben wir es an. Ach nee, das ist off. So. Ja. Man kann für sein Bibelstudium die Bibel so in 6 Kapitel aufteilen. Das habe ich auch schon vor einem Monat in der Predigt benutzt, wo man entlang der Bibel Gottes Wort gut erforschen kann in diesen einzelnen Etappen. Gott gründet sein Reich, dann ist der Sündenfall, aber Gott hat einen Plan und eine Erlösung bereitet das vor. Ja, und im Kapitel 4 kommt der König. Und ja, bringt die Erlösung. Wir versuchen heute, uns entlang dieser Kapitel uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, was er über seine Nähe sagt. Fangen wir mal direkt vorne an. Gott sucht von Anfang an mit uns Gemeinschaft. Es war Gottes Idee, Menschen zu schaffen und mit ihnen enge Gemeinschaft zu haben. Direkt im 1. Mose, im 1. Kapitel. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Gott erschuf uns Menschen bewusst als Gegenüber, mit denen er Gemeinschaft haben möchte und Beziehung. Er hat mit den ersten Menschen auch Gemeinschaft im Garten, bis diese Geschichte mit dem Baum in der Mitte des Gartens da kam. Gott sagt noch, hey, ich meine es ja nur gut mit euch, aber esst von dem Baum nicht. Ihr werdet sonst sterben. Aber es ist halt genau wie in unserem Leben. Da kommt irgendwo eine Lust oder ein Verlangen dahergekrochen und sagt, nee, probier es aus, isst davon was. Es wird schon nichts passieren. Es passiert nichts Schlimmes. Sind wir auch schon mal in unseren Gedanken so ähnlich reingelegt worden wie Adam und Eva? Ja, und sie tun es. Sie gehorchen ihrer Lust, ihrer eigenen Lust mehr als Gott. Und somit ist die Sünde auf der Erde angekommen. Aber nach dem Sündenfall sucht Gott den Menschen aktiv. Und sie hören die Stimme. In 1. Mose 3 steht, und sie hören die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl geworden war. Gott geht auf den Menschen zu und sucht das Gespräch, auch nach dem Sündenfall. Aber Adam und Eva verstecken sich hier. Die bekommen Angst. Und ich frage mich, ob da nur der Tag kühl geworden ist. Es zeigt uns, auch nach dem Bruch ist Gottes Sehnsucht nach der Nähe zu uns Menschen da. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Ich glaube, dass es keine Kontrolle ist, sondern Ausdruck der Sehnsucht und der Beziehung. Gott vermisst den Menschen. Ich finde das so schmerzhaft. Klingt, wo bist du? Gottes Sehnsucht nach dir ist heute genauso groß wie damals. Wie würdest du darauf antworten, wenn Gott dich fragt, wo bist du? Alfred, wo bist du? Und so weiter. Aber diese Träger des Ebenbildes Gottes, wir als Träger des Ebenbildes Gottes, verstecken uns. So verstecken sich auch Adam und Eva vor seiner Gegenwart. Gott muss sich was Neues überlegen. Und er überlegt sich so eine Art Reha-Plan, wie er diese Beziehung wieder in Ordnung bringen kann, wiederherstellen kann. Und Gott fängt damit an, dass die, die ihm treu glauben, die segnet er besonders. So dürfte der Mensch eigentlich merken und begreifen, was Gott will. Dafür macht Gott sogar einen Bund mit Noah. Eigentlich sogar einseitig, wie man heute sagt. Die Initiative geht nur von ihm aus. In der Bibel wird dieser erste Bund beschrieben. Nach der Flut schließt Gott einen Bund mit Noah und mit allen Menschen. In 1. Mose 9, Vers 9, und Gott sprach, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen. Gott sucht aktiv die Beziehung und setzt ein Zeichen seiner Treue, den Regenbogen. Im weiteren Textverlauf sagt Gott, immer wenn ich den Regenbogen sehe, dann denke ich an euch. Oh, dann muss er aber oft an uns denken, dachte ich. Wenn du nächstes Mal den Regenbogen siehst, denk nicht nur, oh, ein schöner Regenbogen, sondern denk auch an Gottes Bund mit uns. Auch wenn wir manchmal nicht treu sind oder auch oft nicht treu sind, er ist uns aber trotzdem treu. Er hat es versprochen. Und irgendwie ist es ein bisschen traurig. Gott des Universums ist uns treu, aber wir, Gott sehnt sich nach uns so sehr. Und wieder sucht Gott Gemeinschaft mit uns Menschen. In den weiteren biblischen Geschichten kommt der Bund mit Abraham vor. Gott erwählt sich ein Volk, durch das er seinen Rettungsplan auf die ganze Menschheit ausdehnen will. Aber sein Volk ist versklavt und symbolisch ein starkes Bild. Gott führt sein Volk aus der Sklaverei von seinen Peinigern weg. Auch für uns ist es heute ein starkes Bild, wie Gott uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Er ist dabei, sein Volk ganz nah zu sein. Damals in Israel war er nachts als eine Feuersäule und tagsüber als eine Wolke dabei. Ganz nah bei ihnen. Jetzt kann man förmlich erahnen, was Gott denkt. So, meine Lieben, jetzt will ich euch ganz nahe sein, mit euch Beziehung haben. Ja, aber stattdessen errichtet sein Volk ein goldenes Kalb, das es anbetet. Das tut schon echt weh. Aber leider sind wir so. Viele von uns würden nach diesem Vorfall anstatt Gottes Stelle das Volk eigentlich aufgeben. Aber Gott nicht. Nicht so Gott. Aber Gott baut Beziehung weiter. Gott weiß, dass der Mensch immer was zum Anbeten braucht. Und er sagt, baut mir ein Heiligtum, eine Stiftshütte. Da könnt ihr mich anbeten. Er gibt Anweisungen, wie das Volk seine Stiftshütte bauen soll, aber nicht nur, dass die Menschen ihn da anbeten, sondern und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 25, Vers 8. Damit Gott unter seinem Volk wohnt, Gemeinschaft mit ihnen hat und möglichst nah an seinem Volk ist. Schau mal, Gott bleibt seinem Ziel treu, uns nahe zu sein. Jetzt geht die Geschichte weiter, bis David kommt. Wir arbeiten uns jetzt so in der Bibel ein bisschen nach vorne, durch die Bibel, bis David seine Zeiten kommen. Und David, habe ich ja schon am Anfang angesprochen, hat Gott ganz besonders lieb. Der sagt ja, wir wohnen in festen Häusern, aber du, Herr, wohnst im Zelt, das geht so nicht. Auch hier symbolisch finde ich, der Sohn des Königs, der Salomo, der baut nach den Vorgaben von Gott und seinem Vater den Tempel, eine permanente Wohnstätte für Gott. Nachdem der Tempel, auch Heiligtum genannt, fertig ist, ist Gott da eingezogen. Das beweist doch der Text in 1. Könige 8, Vers 10 und 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Wow, was für ein Tempel. Hat Gott nun sein Ziel erreicht? Mit solchen Händen hier haben wir Menschen für Gott einen Tempel gebaut. Und Gott sagt, okay, ich wohne drin. Das ist wie mit dem Kind nochmal in dieser Sandburg. Und mir ist ja noch ein anderes Beispiel. Meine Mädels haben immer zu Hause in den Zimmern gespielt und so Wohnungen gebaut und einzelne Zimmer. Da musste ich auch so auf einem Fuß dann in einem Zimmer mal wohnen. Ja. Also für mich ist das so ähnlich, dass der Herr im Tempel wohnt. Aber das macht er für uns. Jetzt hat Gott und Mensch Gemeinschaft. Gott macht für seine Kinder schon einige Strapazen mit. Und trotzdem soll ich euch sagen, wer untreu geworden ist? Wer seine Beziehung woanders gesucht hat? Danke, du bist immer sehr schnell, aber es war eine rhetorische Frage. Erstaunlicherweise hat Gott das eine ganze Zeit lang mitgemacht. Aber nun kommt der Sohn und baut einen neuen Tempel. Einen neuen Tempel nach den Vorgaben seines Vaters. Ein Tempel voller Herrlichkeit. Der Sohn baut den Tempel nach den Vorgaben seines Vaters. Wir wissen, wer das ist. In 1. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dies ist der neue Tempel, deren Herrlichkeit den alten Tempel deutlich übertrifft, und zwar in allem. Gott Vater schickt seinen eigenen Sohn zu uns, damit er als Tempel uns dient. Boah, Leute, das ist echt krass, wenn man sich da mal so reindenkt. Weil Gott ein Ziel hat, mit uns Gemeinschaft zu haben. Aber nee, wir Menschen haben noch tatsächlich versucht, diesen Tempel zu vernichten. Wir denken an das Kreuz, an Ostern. Jesus spricht auch selber über sich und sein Leib als Tempel. In Johannes 2, Vers 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Wir wissen, dass Jesus hier von seinem Leib spricht. Wir wissen auch, dass es so genau so passiert ist. Kurz danach ist Jesus in den Himmel entrückt worden. Aber hier finden einige sehr erstaunliche Entwicklungen statt. Jesus bleibt nicht als Tempel, sondern überträgt uns, seiner Gemeinde, diese Aufgabe. Beim Abendmahl sagt er, nimmt, das ist mein Leib. Im Abendmahl denken wir daran, dass er sein Leib unter uns verteilt hat, seinen Tempel unter uns verteilt hat. Und nun sind wir der Tempel Christi. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Weißt du, dass du Gottes Tempel bist? Dies ist ein sehr krasser Tempel. Gottes Gemeinde auf der ganzen Welt zeigt, dass sie mit Gott verbunden ist und in einer enger Gemeinschaft mit ihm wohnt. Der steinerne Tempel, der Tempel als Gebäude, wird nicht mehr benötigt. Gott selbst hat direkt, während Jesus am Kreuz stirbt, den Vorhang im Tempel zerrissen. Von oben bis unten. So. Gott braucht diesen Tempel nicht mehr. Kurze Zeit später wird er auch sogar noch zerstört, dieser Tempel. Unser Gott, er wohnt jetzt in den Herzen seiner Kinder. Was sagst du dazu? Gefällt dir das? Ich bin überwältigt, dass Gott sich sowas überlegt hat, dass ich ein Teil seines Plans bin. Puh, dieser Gott. Ich habe den Eindruck, dass Gott seinem Ziel, mit uns Gemeinschaft zu haben, immer näher kommt. Er ist in unseren Herzen schon physisch sehr nah und geistlich, so nah, wie du es selber zulässt. Jesus, unser älterer Bruder, der Erste, unser Bräutigam, einer von uns, hat es uns vorgemacht, was es heißt, Tempel Gottes zu sein. Jetzt sind wir als seine Kinder, die im Glauben heranwachsen, auch dran, sein Tempel zu sein. Der steinerne Tempel wird tatsächlich nicht mehr gebraucht, aber das Bild mit den Steinen bleibt. Jetzt sind wir die Steine und unser großer Bruder ist der Eckstein. In Epheser 2, Vers 20, wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus, Jesus, selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Was für eine erstaunliche Wendung der Geschichte. Gott selbst zerreißt den Vorhang zum Allerheiligsten, lässt den Tempel zerstören, macht seinen Sohn zum Tempel und danach macht er uns zum Tempel. Zu einem Tempel, einem Ort der Begegnung, das ist der gewaltigste Tempel, der jeweils mal existierte, in der gesamten Geschichte. In dem Tempel, wo Gott angebetet wird, wo Gott in Form des Heiligen Geistes in unseren Herzen wohnt. Ich finde, das ist so unfassbar krass, dass obwohl der allmächtige Gott in unseren Herzen wohnt, nimmt er von dir und von uns nur so viel, wie viel du es ihm zulässt und erlaubst. An dieser Stelle würde ich sagen, uns allen Mut zu mehr haben. Gott wünscht sich in uns, in seinem Tempel, dass durch diesen Tempel noch mehr Menschen zur wahren Anbetung kommen. In 1. Petrus 2, Vers 4 bis 6, kommt zu Christus, den lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, Christus, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Gott ist seinem Ziel, mit uns Gemeinschaft zu haben, schon ziemlich weit gekommen. Aber das ist noch nicht das Ende. Es gibt noch eine Steigerung. Die Bibel lässt uns wissen, wo das Ganze endet. Ja, es ist endet in einer unglaublich großen Herrlichkeit. Und zwar, Überraschung, ohne Tempel. Johannes schreibt über den Himmel bei Gott, den er gesehen hat, in Offenbarung, kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Das bedeutet, im neuen Jerusalem, also in der Gottes ewigen Stadt, gibt es keinen Tempel mehr, wie im Alten Testament oder in dem alten Jerusalem oder überhaupt hier auf der Erde. Warum? Weil Gott selbst, der Vater und das Lamm, Jesus Christus, direkt und unmittelbar bei den Menschen wohnen. Wir sind zusammen, sozusagen. Es braucht keinen besonderen Ort mehr, um Gott zu begegnen, denn seine Gegenwart erfüllt alles. Er braucht auch keine Opfer mehr. Und die Stadt, Vers 23, und die Stadt braucht keine Sonne, kein Mond, damit es in ihr hell wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben und die Könige der Welt werden kommen und in ihrer Herrlichkeit in die Stadt bringen. Ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Nichts Unreines wird hinein dürfen, auch niemand, der Götzendienst treibt und Lügen verbreitet, sondern nur die, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Diese Bibelstelle zeigt, dass es keinen Tempel mehr braucht. Kein Mond, keine Sonne, keine Stadttore, keine Nacht, denn Gott selbst hat all diese Funktionen übernommen, ja, sogar das Licht. Was für ein unglaubliches Ende, was für ein herrliches Ende. Keiner braucht den Tempel mehr, weil wir mit Gott zusammen sind und haben unmittelbar und ungehindert eine enge Gemeinschaft von Gesicht zu Gesicht. Was für ein unglaublich schönes und schlüssiges Konzept Gottes. Ich habe euch versucht zu zeigen, dass Gott seit Erschaffung der Welt sich nach einer Gemeinschaft mit dir sehnt. Von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel. Wie ein Regenbogen, der das überspannt. Versucht Gott die ganze Zeit, diese Beziehung auszubauen, auf Kosten seines eigenen Lebens. Quer durch die ganze Bibel arbeitet Gott an dieser Gemeinschaft und versucht es möglich zu machen, mit dir, seinem Kind, Gemeinschaft zu haben. Was machst du jetzt mit dieser Information? Möchtest du dein ganzes Vertrauen auf so einen Gott setzen? Möchtest du deine Arme ausstrecken? Ich will in deine Arme, auf die Arme deines Gottes, der seinerseits alles daran setzt, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Amen.